Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend wieder in unserer Ringvorlesung über das Phänomen der Zeit begrüßen zu dürfen. Eine besondere Freude ist es mir, unsere heutige Rednerin, Frau Professor Nicola Spakowski, willkommen zu heißen. Frau Spakowski lehrt seit dem Wintersemester 2010 als Professorin für Sinologie an der Albert-Ludwigs-Universität und wir, das heißt Fakultät und Rektorat, sind außerordentlich froh, dass es uns gelungen ist, Frau Spakowski für die Albert-Ludwigs-Universität zu gewinnen. Ehe sie zu uns nach Freiburg kam, war Frau Spakowski ab 2004 Professorin für History and Chinese Studies an der Jakobs-Universität Bremen. Der Weg nach Bremen und Freiburg führte über ein Studium der Sinologie und Geschichte, das Frau Spakowski an der Universität Tübingen begann, an der Universität Nanjing fortsetzte und an der Freien Universität Berlin mit Magister und der 1997 erfolgten Promotion abschloss. Ihre Dissertation trug den Titel 5000 Jahre China, nationale Identität und historisches Bewusstsein in populärwissenschaftlichen Geschichtsbüchern der Volksrepublik China. Diese Dissertation wurde mit dem Joachim Tiberius-Preis ausgezeichnet. Im Anschluss war Frau Spakowski von 1998 bis 2004 als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Sinologie der Freien Universität Berlin tätig. Die 2006 hier vorgelegte Habilitationsschrift trägt den Titel Revolution, Militär, Geschlecht, militärische Partizipation von Frauen in der kommunistischen Revolution Chinas von 1925 bis 1949. Wie es sich für eine Sinologin ihres Ranges Gesicht gebührt oder beziehungsweise eigentlich schon von selbst versteht, verzeichnet der akademische Werdegang zahlreiche Forschungsaufenthalte in China, zuletzt 2010 als Gastprofessorin an der renommierten Fudan University Shanghai. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf die Geschichte des modernen China, auf die Prozesse sowohl der Internationalisierung, Globalisierung wie auch der Regionalisierung im gegenwärtigen China. Dazu hat Frau Spakowski Arbeitsschwerpunkte in der Historiografie wie auch in den Gender Studies. Heute Abend spricht Frau Spakowski zum Thema gedeutete Zeit, Zeitverlaufsvorstellungen in China. Liebe Frau Spakowski, ich freue mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank, Herr Gander, für die sehr freundliche Einführung und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie auf dem Grillabend heute Abend verzichtet haben und sich Zeitverlaufsstellungen, Vorstellungen in China zu Gemüte führen wollen. Ich meine, dass im Verlauf der Diskussion vor diesem Vortrag geäußert wurde, man möchte doch einmal sich auch mit Zeitverlaufs- oder mit Zeitkonzepten außerhalb Europa beschäftigen und ich biete Ihnen heute einen Vortrag an, der vielleicht Antworten geben kann auf die Frage, ob andere Kulturen eigene Konzepte von Zeit haben. Was das Beispiel Chinas angeht, so wird meine Antwort Jein lauten. Sie werden hier Konzepte kennenlernen oder mit ihnen konfrontiert werden, die Sie aus unserer eigenen Kultur kennen. Ich werde Ihnen aber gleichzeitig aufzeigen, dass die kontextuell, also historisch und kulturell spezifisch aktualisiert werden. Mein theoretischer Hintergrund stammt vorwiegend aus der Geschichtswissenschaft. Ich bediene mich teilweise auch bei der Zeitsoziologie. Da sind Eliata Zerubabel und Barbara Adam die wichtigsten Theoretiker für mich, die so Baukästen von Zeitverlaufsvorstellungen zur Verfügung stellen. Dann gehe ich aber in die Geschichtstheorie und hier vor allem zu Reinhard Koselleck, der Name ist hier schon in der Reihe schon mehrmals gefallen, und dann noch spezifischer zu denen innerhalb der Geschichtswissenschaft, die sich mit Erzähltheorien beschäftigen. Und da ist für mich vor allem Jörn Rüsen von Interesse. Und Jörn Rüsen zitiere ich mal, der sagt, Erzählen ist eine Sprachhandlung, durch die über Zeiterfahrung Sinn gebildet wird. Man könnte auch sagen, Erzählen macht aus Zeit Sinn. Aus dieser Zusammenstellung von Theoriebausteinen ersehen Sie, dass es mir nicht um die abstrakte, um die messbare, um die metrische, um die quantifizierbare Zeit geht, sondern um die durch historische Narrative gedeutete, strukturierte, gewichtete, qualifizierte Zeit. Es geht mir insbesondere um Zeitverlaufsvorstellungen, die Frage, wie sich Zeit bewegt in der Vorstellung des Beobachters, des Historikers oder auch unser aller. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie bewegt sich überhaupt nicht, sie bewegt sich nach vorne oder sie bewegt sich zurück. Oder sie bewegt sich in Linien oder in Kreisen und so weiter. Das werde ich im Einzelnen noch erläutern. Und wie ich bereits sagte, ich gehe davon aus, und andere tun das auch, dass Zeitverlaufsvorstellungen historisch und kulturell spezifisch auftreten. Zeit ist interessanterweise kein etablierter Forschungsgegenstand in meinem Fach. Das heißt, ich muss mich mehr oder weniger auf meine eigenen Beobachtungen und Forschungen verlassen. Wie Sie gehört haben, habe ich mich ausführlich mit Geschichtsschreibung in China befasst, und zwar sowohl mit der akademischen als auch mit der populären. Ich habe mich in jüngerer Zeit mit Entwicklungsdiskursen befasst und in jüngster Zeit mit chinesischen Zukunftsdiskursen. Und all dies geht in den heutigen Vortrag ein. Mein Interesse ist an übergreifenden Denkfiguren, übergreifende Zeitverlaufsvorstellungen. Übergreifend will sagen, mir geht es nicht um die Fachwissenschaft, sondern auch das, was zum Beispiel Politiker von sich geben. Und ich kann Ihnen natürlich in diesen 45 Minuten nur Ausschnitte zeigen, und ich werde Ihnen vor allem den Mainstream an chinesischem, vor allem politischem Denken darlegen. Mein Schwerpunkt ist bei aktuellen Diskursen. Ich muss aber zeitweise historisch sehr weit zurückgehen, um Ihnen zu zeigen, wo diese spezifischen Denkfiguren herkommen. Was ich Ihnen unter dem Strich zeigen möchte, ist, dass sich in China verschiedene Zeitverlaufsvorstellungen in je eigenen Gegenstandsbereichen äußern, dass diese verschiedenen Zeitverlaufsvorstellungen koexistieren und zeitweise auch ein Bündnis eingehen. Und ich will Ihnen zweitens zeigen, dass heutige Zeitverlaufsvorstellungen historische Wurzeln haben, dass die historischen aber teilweise auch modifiziert wurden, bis sie bei den heutigen Vorstellungen angekommen sind. Das Ganze werde ich in drei Schritten tun, und jeder Teil des Vortrages ist einem eigenen Zeitkonzept gewidmet. Im ersten Teil geht es im Wesentlichen um den Bereich der Moral. Und hier werde ich zeigen, wie sich die Vorstellung eines homogenen Erfahrungsraumes, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfasst, bis heute gehalten hat, beziehungsweise nach einer Unterbrechung wieder eingestellt hat. Im zweiten Teil geht es um ein lineares Zeitkonzept und das Fortschrittsdenken, vorrangig in den Bereichen Ökonomie und Technologie. Und im dritten Bereich geht es um die Staatsgeschichte, um internationale Beziehungen und das Konzept von Aufstieg und Niedergang von Nationen in einem zyklischen Verlauf. Wir fangen mit dem Bereich der Moral, vorwiegend Moral, an. Und mit der Geschichte als Spiegel. Und bevor ich nach China schaue, schauen wir uns an, wie das im westlichen Geschichtsdenken sich zunächst mal niedergeschlagen hat. Es geht hier um das sogenannte exemplarische Geschichtsdenken. Reinhard Koselleck und auch Jörn Rüsen haben aufgezeigt, dass dieses bis ins 18. Jahrhundert hinein dominant war im Westen. Geschichte wurde gedacht als Lehrmeisterin des Lebens, Historia Magistra Vitae, das heißt, die Geschichte hat eine didaktische Funktion. Dieser Topos Historia Magistra Vitae wurde von Cicero geprägt, geht aber als Denkfigur bereits in die griechische Geschichtsschreibung zurück. Grundidee ist, dass die Geschichte belehren kann, dass man in der Vergangenheit Vergleichssituationen Analogien finden kann, aus denen man Regeln beziehen kann, die heutiges Handeln anleiten können. Eine solche Vorstellung denkt Geschichte im Plural als Geschichten. Es geht um die Analogien und die Vergleichsfälle. Und Jan Riesen hat das so ausgedrückt, Geschichte sei eine Addition von Beispielgeschichten, eine Reihe, Zitat, Reihe von Anwendungsfällen zeitlos geltender Handlungsregeln. Ich sagte, dass diese Vorstellung bis ins 18. Jahrhundert hinein dominant war. Sie kommt im westlichen Denken immer noch vor. Denken Sie daran, wie, wenn auch immer ein Schurke in den internationalen Beziehungen auftaucht, der potenziell beseitigt werden muss von der Bühne der Weltgeschichte. Das Beispiel Deutschlands bzw. Hitler-Deutschlands und der Beschwichtigungspolitik von Frankreich und England gegenüber Hitler-Deutschland bemüht wird, um solche Verteidigungsfälle zu legitimieren. Wenn ich Geschichte als Lehrmeisterin des Lebens, die Vergangenheit, aus der Vergangenheit Regeln beziehen möchte, hat das zur Voraussetzung, dass ich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als einheitlichen Erfahrungsraum auffasse. Nur wenn er als einheitlich gedacht wird, sind diese Regeln aus der Vergangenheit auch für heutige Verhältnisse gültig. Wenn ich einen Bruch in der Vergangenheit sehe, gilt die Regel nicht mehr. Die Geschichte als Lehrmeisterin des Lebens heißt im chinesischen Denken Geschichte als Spiegel, das ist der entsprechende Topos, chinesisch Yi Shi Wei Jing oder Yi Shi Wei Jing. Wir gehen jetzt in die traditionelle chinesische Geschichtsschreibung zurück und wo Geschichte als Ergebnis des am konfuzianischen Wertekanon gemessenen moralischen Verhaltens von Amtsträgern verstanden wurde. Dieser Topos von in die Geschichte schauen und die Regeln für gegenwärtiges Verhalten beziehen, kommt am eindrücklichsten zum Ausdruck in dem großen, sehr bekannten Geschichtswerk des großen, sehr bekannten Historikers Sima Wang, der im 11. Jahrhundert gelebt hat. Der Titel lautet Allgemeiner Spiegel zur Hilfe bei der Regierung, Zichitundien. In diesem allgemeinen Spiegel und vergleichbaren Geschichtswerken ist die Grundeinheit des historischen Diskurses die Einzelgeschichte und die aus dieser Einzelgeschichte explizierte Lehre. Was können wir aus der Geschichte lernen? Im Chinesischen wird es dann als die Lehre als Lokutage Baobian bezeichnet. Also was ich damit sagen will, China hat das, was in Europa Historia Magistra Vitae genannt wird, gleich, nur mit einer anderen Metapher besetzt. Ich sagte bereits, die Chose geht nur auf, wenn Sie Geschichte als einheitlichen, Geschichte, Vergangenheit, Gegenwart als einheitlichen Erfahrungsraum denken. Sie wissen natürlich alle, dass China historische Brüche erlebt hat und den deutlichsten im 20. Jahrhundert mit der Einführung des Sozialismus. Und da geht die Regel dann natürlich nicht mehr auf. Mao Zedong war einer, der mit der Tradition gebrochen hat. Und Sie kennen vielleicht dieses sehr bekannte Diktum, die Zeiten haben sich geändert. Zitat Mao Zedong, die Zeiten haben sich geändert. Frauen und Männer sind gleich. Die Zeiten haben sich geändert. Hier können Sie nicht mehr, wenn sich die Zeiten geändert haben, können Sie nicht mehr auf die historischen Vergleichsfälle aus der Tradition zurückgreifen. Sie müssen Ihre eigenen Vergleichsfälle und Vorbilder schaffen. Mao Zedong hat deshalb vor allem die sozialistischen Helden der Gegenwart gefördert und nicht mehr die vorbildlichen Gelehrten und Amtsträger aus der Tradition. Dennoch ist dieses Denken bis heute durchgängig zu beobachten und wird heute auch wieder belebt. Bis heute durchgängig in den historischen Sprichwörtern. China hat einen unwahrscheinlichen Fundus an historischen Sprichwörtern. Das sind viergliedrige, achtgliedrige Phrasen, die anspielen auf bekannte Geschichten, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben sollen und wo historisches Erfahrungswissen aktiviert wird. Einmal mehr dann, und da kommen wir jetzt in die 1980er, 90er Jahre, in ein postsozialistisches China, das sehr unter einem ideologischen und moralischen Vakuum zu leiden hat und wo die Staatsführung wieder den Blick zurück in die Vergangenheit wirft auf traditionelle Werte und Vorbilder. In dieser Zeit, 80er, 90er Jahre, hat die historische Erzählung, die Li Shiguxi, wieder Konjunktur. Das heißt, Erzählungen, in denen Vorbilder aus der Vergangenheit vorgestellt werden, von denen gelernt werden soll. Diese werden den jungen Menschen als Bildungsgut dargeboten. Die Li Shiguxi, die historischen Erzählungen, sind geradezu Erziehungsmaterial. Es gibt dann in diesem Zeitraum ganze Sammelbände von Li Shiguxi, historischen Erzählungen. Ich habe Ihnen hier mal das Zitat aus der Einleitung einer Buchreihe, die 10 Bände umfasst, Buchreihe von Tugendgeschichten aus dem chinesischen Altertum mitgebracht. Ich zitiere: Diese Buchreihe breitet durch das Erzählen von Geschichten aus dem Leben der nationalen Helden, integren und moralisch hochstehenden Persönlichkeiten, literarischen Größen und Gelehrten sowie tüchtigen und geschickten Handwerkern des chinesischen Altertums vor der breiten Masse der Leser die hervorragenden traditionellen Tugenden der chinesischen Nation wie Patriotismus, Fleiß, Bescheidenheit, Mut, Aufrichtigkeit, Klugheit, Höflichkeit, Sparsamkeit, Berufsethos, moralische Selbstverkommnung und so weiter aus. Das sind genau die 10 Tugenden. Die Reihe hat 10 Bände, jeder Band ist einer Tugend gewidmet, jeder Band ist unterteilt in viele Einzelgeschichten, wo eine historische Persönlichkeit vorgestellt wird und am Ende wird die Lehre dieser Geschichte expliziert. Sie mögen bitte beachten, dass es sich hier um präskriptive Texte handelt und dass das noch keine Aussage über das faktische Wertesystem junger Menschen in China ist. Ich habe Ihnen versucht, in diesem ersten Teil darzustellen, dass Geschichte als einheitlicher Erfahrungsraum gedacht werden kann und dies vor allem im Bereich der Moral getan wird. Diese Einheitlichkeit des Erfahrungsraums gilt natürlich nur partiell im modernen China, Moral teilweise auch in der Staatsgeschichte, da werde ich nachher darauf eingehen. Am wenigsten gilt die Einheitlichkeit und die Ungebrochenheit historischer Erfahrung im Bereich Ökonomie, Technologie, materielle Entwicklung. Und da komme ich zum zweiten Teil des Vortrages, nämlich zu allem, was mit Entwicklungsdiskursen zu tun hat, mit dem Begriff der Modernisierung und auch dieser Begriff ist schon mal gefallen in dieser Reihe, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, was ich Ihnen gleich erklären werde. Auch in diesem Teil schauen wir zunächst mal auf die Entwicklung im Westen. Ich hatte Ihnen gesagt, das exemplarische Denken reicht in das 18. Jahrhundert rein. Und erneut hat Reinhard Koselleck aufgezeigt, wie im 18. Jahrhundert das exemplarische Denken durch das Fortschrittsdenken abgelöst wurde. Hintergrund ist die reale Erfahrung von Beschleunigung und von Brüchen, die natürlich vor allem auf die Französische Revolution und auch auf die industrielle Revolution zurückgeführt werden können. Koselleck zeigt sehr anregend, wie sich vor diesem Hintergrund die Kollektivsingulare von Fortschritt und Geschichte durchsetzen. Also Geschichte nicht mehr als die Geschichten, die Pluralität von Einzelgeschichten, sondern Geschichte als umfassender Ereigniszusammenhang. Die Geschichtsphilosophie hat ihren Beitrag geleistet, den historischen Prozess als linear gerichtet darzustellen. Und für dieses Denken ist bezeichnend, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einen zeitlich gestuften Erfahrungszusammenhang darstellen. Das heißt, Vergangenheit ist was anderes als Gegenwart, Gegenwart ist etwas anderes als Zukunft und liegt nicht mehr einheitlichen Regeln. Das Ganze wurde dann relativ schnell als universal gedacht. Historischer Fortschritt wurde als für alle Völker gleich konzipiert oder perzipiert. Und jetzt kommen wir zu diesem schönen Begriff von Koselleck, der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Es geht jetzt darum, was passiert, wenn man sich unterschiedliche Völker anschaut, in ihren unterschiedlichen Gegebenheiten. Und hier wird klar, wenn Sie ein universales Entwicklungsschema auf unterschiedliche Gesellschaften anlegen, dann erscheinen diese Unterschiede als Differenz in der Zeit. Und Koselleck hat das wie folgt formuliert, Zitat: Mit der Erschließung des Globus traten räumlich die unterschiedlichsten nebeneinander lebenden Kulturstufen in den Blick, die durch den synchronen Vergleich diachron geordnet wurden. Ein ständiger Impuls zum progressiven Vergleich wurde aus dem Befund gezogen, dass einzelne Völker oder Staaten, Erdteile, Wissenschaften, Stände oder Klassen den anderen voraus seien, sodass schließlich seit dem 18. Jahrhundert das Postulat der Beschleunigung oder von Seiten der Zurückgebliebenen des Ein- oder Überholens formuliert werden konnte. Bereits in der Aufklärung wurden daraus Vorstufen eines zivilisatorischen Imperialismus entwickelt, nämlich ein Lehrer-Schüler-Verhältnis von Kolonialmächten und Kolonien. Condorcet hat 1797 in seinem, das ist der Titel des Werkes, Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, die Fortschritte der Kolonialvölker wie folgt in Aussicht gestellt. Die Fortschritte der Kolonialvölker werden rascher und sicherer sein als die unseren, weil sie von uns all das empfangen werden, was wir erst entdecken mussten, und weil sie, um jene einfachen Wahrheiten und zuverlässigen Methoden kennenzulernen, auf die wir erst nach langen Irrwegen gestoßen sind, nur zu unseren Abhandlungen und Büchern greifen müssen, in denen die Darlegungen und Beweise unserer Studien zu finden sind. Condorcet hat die Belehrung mit Büchern empfohlen. Es ist Ihnen vermutlich bekannt, dass in der späteren orientalistischen Literatur das Bündnis direkt mit dem Imperialismus eingegangen wurde und die Belehrung mit dem Mittel der Kanonenboote durchgeführt werden sollte. Womit wir wieder beim Gegenstand China angekommen wären: Diese Kanonenboote sind Mitte des 19. Jahrhunderts auf China gerichtet. Konkret beginnt das mit dem ersten Opiumkrieg 1839. Und auch für China wandelt sich das Zeitbewusstsein ab diesem Moment auf der Grundlage eines realen Erfahrungsdruckes, nämlich hier eben diese Niederlagen. Und es handelt sich um eine ganze Reihe von Kriegen und Niederlagen gegenüber den westlichen Mächten. Chinesischen Denkern wird so langsam klar, dass die Erfahrungen der Vergangenheit nicht mehr taugen, um die Probleme der Gegenwart zu lösen. Und der General und Staatsmann Li Hongzhang, auch hier eine sehr bekannte Persönlichkeit, hat 1874 eine Toneingabe formuliert, in der er von einer Situation redet, Zitat, die in den vergangenen mehreren tausend Jahren kein Beispiel hat. Also gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird es klar, dass die Zeiten sich geändert haben, die Erfahrungen beispiellos sind und dass die Vergangenheit keine Handlungsregeln mehr zur Verfügung stellen kann. Was China tut, ist genau das, was Condorcet empfohlen hat, nämlich zu lesen, zu lesen, zu lesen, was der Westen zu bieten hat, und das Interesse war vor allem zu diesem Zeitpunkt, spätes 19. Jahrhundert, lag beim Evolutionismus, beim Sozialdarwinismus und bei der westlichen Geschichtsschreibung. Das Fortschrittsdenken hielt allgemein Einzug. Die Historiker haben neu periodisiert, nämlich nach fortschreitenden Zeitaltern und nicht mehr rein nach den ewig gleichbleibenden Zyklen der Dynastiengeschichte. Seit dem späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein wurde China immer wieder als alt, vormodern, zurückgeblieben, stagnierend in Relation zu einem fortschrittlich gedachten Westen bezeichnet. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Orientalisten China als zurückgeblieben beschrieben haben, dann ist das hier natürlich ein Akt der Selbstorientalisierung. Seit diesem Zeitpunkt finden Sie in der politischen Rhetorik immer wieder den Imperativ des Schritthaltens bzw. des Aufholens und Überholens mit den Gesellschaften. Ein Höhepunkt dieses evolutionistisch-sozialdarwinistischen Zeitdiskurses stellt sich um 1915 ein mit der sogenannten neuen Kulturbewegung. Und Sie sehen hier einen der Hauptprotagonisten, Jean Lussieu, und das zentrale Werk dieser Zeit, die Zeitschrift Die Neue Jugend. Und ich zitiere Ihnen aus einem geradezu kanonischen Text dieser Phase, Jean Lussieus Aufruf an die Jugend, die Gartinien von 1915, der Text der Einführung, Text der Eröffnungsnummer dieser Zeitschrift. Jean Lussieu richtet insgesamt 6 Appelle an die Jugend und der zweite davon lautet: Seid fortschrittlich und nicht konservativ. Unsere gesamte traditionelle Ethik, das Recht, die Gelehrsamkeit, die Riten sind Überbleibsel des Feudalsystems. Wenn man sie mit den Errungenschaften der weißen Rasse vergleicht, so besteht, obwohl wir im gleichen Zeitalter leben, im Denken ein Unterschied von 1000 Jahren. Wir haben nicht die Verzeitlichung von Differenz. Die Welt schreitet voran wie ein Pferd, das immer weiter galoppiert und nicht anhält. Diejenigen, die sich nicht verbessern, um mit der Welt Schritt zu halten, werden sehen, wie sie sich im Kampf ums Dasein, Klammer Sozialdarwinismus, nicht an ihre Umgebung anpassen. Sie werden in den natürlichen Prozess der Aussonderung zurückkehren. Die Entwicklungsfrage wird seit den 20er Jahren ideologisiert. Sie gerät in die internationalen Ideologien von Fortschritt hinein. In Klammer sage ich dazu, die Kommunistische Partei wurde 1921 gegründet. Die Debatte wurde von dem neuen Begriff der Modernisierung zusammengehalten. Es zeichnete sich für die Zeitgenossen aber eine Pluralität der Wege der Modernisierung ab. Der Begriff der Modernisierung kommt in China, also so wie er hier übersetzt ist, Qian Dai Hua, in China erstmals seit 1920 vor. Er wurde 1933 systematisch eingeführt, und zwar in einem Themenheft der Shenhua Monatszeitung mit dem Titel Chinas Modernisierungsfrage, Zhongguo Xianda Hua Wenti. Die Autoren, die zu dieser Nummer beitrugen, fragten nach einem Weg für China, zentrale Metapher in diesem Diskurs, und es war klar, dass man aus bereits existierenden Entwicklungswegen auswählen sollte. Sollte sich China auf die Landwirtschaft oder die Industrie in seiner Entwicklung stützen, auf Kapitalismus oder Sozialismus, und wenn den Sozialismus, kann man vielleicht sogar eine Entwicklungsstufe auslassen. Es ist Ihnen allen bekannt, dass China sich für den Sozialismus entschieden hat, beziehungsweise die Geschichte so verlaufen ist, dass Mao Zedong mit der Kommunistischen Partei das Rennen gemacht hat. Im Sozialismus ist der Modernisierungsbegriff zunächst nicht mehr relevant, sondern es setzt sich durch dieses stalinische Entwicklungsschema der 5 Gesellschaftsformationen universell anzuwenden. Gesellschaften entwickeln sich laut Stalin von der Urgesellschaft über die Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, schließlich zum Sozialismus. Chinesische Historiker haben sich dann den Kopf darüber zerbrochen, welche Phasen China denn aufweise tatsächlich in dieser teleologischen Entwicklung. Das war nicht ganz leicht nachzuweisen, dass alle für China existieren. Genauso haben sich alle überlegt, in welcher Phase China sich aktuell befindet, und auch weiterhin die Frage, ob der Kapitalismus ausgelassen werden kann. Mit der Implementierung des sozialistischen Staates 1949 hat sich China zunächst mal an die Sowjetunion angelehnt, und die Sowjetunion wurde als Chinas Zukunft perzipiert. Sie haben hier ein Propagandaposter aus der Zeit von 1953, da steht Su Yan Shi Wo Men De Bang Yang, die Sowjetunion ist unser Vorbild. Und ein typischer Buchtitel aus dieser Zeit lautet: Die Gegenwart der Sowjetunion ist unsere Zukunft. Auch hier haben Sie wieder die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ihnen ist auch bekannt, dass Mao Zedong ein Voluntarist war und dass er dachte, er könne die Zukunft schneller erreichen, als der sowjetische Determinismus das in Aussicht stellte. Unter Mao Zedong fand sozusagen eine Entwicklungsbeschleunigung statt, vor dem Hintergrund natürlich auch der Systemkonkurrenz der 50er Jahre, einerseits mit den westlichen entwickelten kapitalistischen Staaten, ab den späten 50er Jahren dann auch mit der Sowjetunion, die Frage, wer von beiden zuerst die höchste Stufe des Sozialismus, nämlich den Kommunismus, erreichen könnte. Hier kommen wir dann ganz stark in die Rhetorik von Einholen und Überholen hinein. Bereits 1955 wurde eine Kampagne gestartet, nach der sich China mehr, schneller, besser, sparsamer entwickeln solle. Und diejenigen innerhalb der Partei, die schon damals die Gefahr dieses maoistischen Ansatzes erkannt haben, haben vor dem raschen Vorwärtsschreiten gewarnt. Das Desaster kam dann tatsächlich 1958 mit dem großen Sprung nach vorn. Mao Zedong gab aus, dass England in der Stahlproduktion innerhalb von 15 Jahren eingeholt werden sollte. Und im Verlauf des großen Sprungs, der hat insgesamt 3 Jahre gedauert, wurde dieser Zeitplan immer weiter zurückgeschraubt. Am Ende sollte es nur noch 1 Jahr sein. Gleichzeitig parallel dazu hat er die Theorie von der permanenten Revolution entwickelt, das heißt die Vorstellung, dass China unablässig sich weiterentwickelt, revolutioniert. Sie kennen auch vielleicht diese Phrase, man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Sie sollten bei all dem beachten, dass Mao Zedong außer Moskau nie das Ausland gesehen hat. Das heißt, es war ihm nicht so wirklich klar, mit wem er sich da verglichen hat und wen er so schnell aufholen wollte. Und natürlich kam dann mit Deng Xiaoping ein Politiker anderen Formats an die Macht. Deng Xiaoping hat nicht nur sein Studium oder junge Jahre in Frankreich verbracht, sondern Deng Xiaoping ist gleich, nachdem er wieder zurück nachdem er an der Macht war, 1978/79 ganz fleißig ins Ausland gefahren, zunächst nach Südostasien 1978, 1979 in die USA. Und der Eindruck war sehr tief. Um das vorsichtig auszudrücken, China meinte, dass die Nachbarn in Asien, diese kleinen Staaten, sehr, sehr zurückgeblieben sein müssten. Und was er gesehen hat, war einfach der Fortschritt pur. Und das hat ihn sehr erschüttert. Für Deng Xiaoping blieb weiterhin Fortschritt das Motto, aber erstens mal auf einer realistischeren Grundlage und unter der Neubestimmung der Gesetzmäßigkeiten des Fortschritts. Und hier kommt dieses Propagandaposter aus den frühen 80er Jahren zum Einsatz. Da steht drüber: die großartige neue Lage des Aufbaus der sozialistischen Modernisierung schaffen. Es wurde zunächst dieser Begriff der Modernisierung reaktiviert. Modernisierung ist ja zunächst mal systemneutral, Schlagwort der 4 Modernisierungen. Gleichzeitig hat Deng Xiaoping die Technologie als Fortschrittsmotor bestimmt, und das sehen Sie hier in diesem Bild rechts, diese ganzen Zeugnisse vom technischen Fortschritt. Die Landwirtschaft ist hier noch als Idyll rechts unten am Bildrand. Der Arbeiter bildet den Sockel der sozialen Pyramide, aber an der Spitze steht der Kopfarbeiter. Also die sozialen Verhältnisse werden hier auch umgedreht. Gleichzeitig wurde, und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, die Zeit rekonzeptualisiert in den chinesischen Entwicklungsdiskursen, und da sind 2 Schritte von Bedeutung. Ein erster: China wurde seit 1978 zeitlich neu verortet, und das sind so kleine Bausteine, theoretische Bausteine, die hier eine Rolle spielen. Zunächst mal, es wurden die langfristigen Entwicklungsziele Chinas weit in die Zukunft verschoben, also nicht mehr England in 15 Jahren, sondern die mittleren entwickelten Gesellschaften sollten bis 2050 eingeholt werden. Deng Xiaoping hat da eine Theorie von in drei Schritten gehen, Sanhuzhou 1987 verkündet. Ein zweiter Schritt war, dass die Entwicklungsstufe Chinas, wenn wir denn teleologisch denken, dann doch innerhalb des Sozialismus zurückdatiert wurde. China befindet sich nicht mehr im fortgeschrittenen Stadium des Sozialismus, sondern nur in einer Anfangsphase des Sozialismus. 1979 erstmals formuliert von einem marxistischen Theoretiker namens Su Shaojie. Das war damals noch zu brisant für die Partei und sie hat es aber dann 1986 in ihre Programmatik aufgenommen. Deng Xiaoping ist auch für den Satz bekannt, einige dürfen schneller reich werden als andere, gleich 1978 verkündet, will sagen, er hat die Logik der internen Entwicklungsvorbilder installiert, nämlich die schneller reich werden, die sollen Vorbilder für die langsamer sind, sein. Und das natürlich revolutionär nach diesem egalitären Entwicklungsmodell aufzunehmen. Dieses einige dürfen schneller reich werden, ist China mittlerweile zum Problem geraten. Die sozialen Differenzen sind und sozialen Konflikte sind kaum überbrückbar. Der Preis dieses Wachstumswahns der ersten 20 Reformjahre ist zu hoch und die aktuelle Führungsgeneration hat nochmal zumindest theoretisch Entwicklung gebremst. Für Hu Jintao sind bezeichnend die zwei Schlagworte der harmonischen Gesellschaft, Hu Xiehui, und der wissenschaftlichen Entwicklung und zentral in diesem letzten Begriff, Hu Xiehui, das sind sozialer Ausgleich und Nachhaltigkeit. Ein zweiter Schritt ist die Verräumlichung von Differenz. Man sucht jetzt nicht mehr das zeitliche Vorbild, sondern man versucht, eigenständige Entwicklungsentscheidungen zu treffen. Die Modernisierung könnte potenziell am besten orientiert sein, aber Deng Xiaoping hat bereits 1979 verkündet, wir suchen die vier Modernisierungen chinesischen Typs, Zhongguo Shi, das ist ein bisschen deutsch. Das heißt, die westlichen entwickelten Gesellschaften werden als Entwicklungsmodell entthront. Parallel dazu oder etwas später setzt dann auch ein akademischer Diskurs ein, der von der Pluralität der Modernen im Plural eben ausgeht. Man hat sich auch aus jeglicher Form sozialistischer Orthodoxie herausgelöst mit dem Begriff des Sozialismus chinesischer Prägung. Auch hier sagt China, wir sind anders und wir orientieren uns nicht an irgendeinem Vorbild, wie auch immer es heißt. Und insgesamt ist sehr typisch für China seit dieser Zeit ein Diskurs der nationalen Lage, nationalen Spezifik, Wuqin. Und auch die Definition nationaler Entwicklungsmodelle. Das heißt, wir haben uns von diesem Conversation-Vorschlag, dass der Westen die Bücher bietet, die China zu lesen habe, inzwischen weit entfernt. Ich habe versucht, in diesem Teil Ihnen vorzustellen, wie China dieses lineare Denken umgesetzt hat und wie räumliche oder wie Verschiedenheit als zeitliche Differenz aufgefasst wurde, aber in den jüngsten Jahren wieder verräumlicht wurde. Im letzten Teil geht es um die Denkfigur von Aufstieg und Niedergang und das betrifft die Staatsgeschichte oder auch die Staatsgeschichten im Plural. Im Plural deshalb, weil wir von einem internationalen Setting reden, und der Pluralität konkurrierender Staaten, gleichzeitig aber auch, weil die Exemplarität von Einzelerfahrungen erhalten bleibt. Also die Geschichten im Plural, die Einzelgeschichten haben weiterhin oder wieder, muss ich hier sagen, didaktische Funktionen. Heute allerdings aufgesetzt auf einen Gesamtverlauf des Fortschritts. Also es geht so nach oben und die Einzelbeispiele sind aber hier noch aufgesetzt. Auch hier können wir historisch weit zurückgehen, nämlich nochmal zurück zu unserer Spiegelmetapher für die Lehrhaftigkeit von Geschichte, die gerade in Bezug auf die Staatsgeschichte formuliert wurde. Vor dem Tang-Kaiser Taizong ist der Satz überliefert: Wenn man Geschichte zum Spiegel nimmt, versteht man Aufstieg und Niedergang. Dieses Prinzip wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts auf die eigene Geschichte angewendet, nämlich diejenige der Zyklen von Aufstieg und Niedergang der chinesischen Dynastien, die sich abgelöst haben. Eine Dynastie steigt auf, erreicht den Zenit, geht unter und wird von einer neuen Dynastie abgelöst, die den gleichen Zyklus durchläuft. Wir hatten bereits dieses Szenario des späten 19. Jahrhunderts. Das Ausland dringt in den chinesischen Horizont ein. China fühlt sich von den fremden Mächten bedroht und das öffnet dann auch den Horizont, den historiografischen, hinein in die Weltgeschichte. Und tatsächlich setzt in diesem Zeitpunkt ein exemplarisches Interesse an der Geschichte fremder Staaten ein. Es kommt insbesondere nach der Niederlage Chinas im ersten Sino-Japanischen Krieg von 1894-95 geradezu zu einer Explosion von Publikationen im Bereich der Weltgeschichte, die genau daran interessiert ist, welche Lehren können wir aus der Geschichte anderer Staaten beziehen. Es sind dies insbesondere die untergehenden oder auch die unterjochten Staaten, die Wanguo. Und die Geschichten der untergehenden Staaten, Wanguo Shi, werden zu einem sehr beliebten historiografischen Genre. Typische Buchtitel aus dieser Zeit, um 1900, habe ich hier aufgelistet. Es geht, wie Sie hier sehen, um die Kolonien der Zeit, Indien, Vietnam, Korea, die alle untergegangen sind und die man sich als Beispiel, als warnendes Beispiel nehmen möge. Natürlich eine Analogie zur Situation Chinas, das immer weiter unter die Kontrolle ausländischer Mächte geraten ist. Auch hier müssen wir jetzt einen Zeitsprung machen. Ich habe diesen Teil gebraucht, um Ihnen dieses zyklische Denken einzuführen. Wenn Sie in die sozialistische Phase schauen, dann ist Ihnen klar, dass es nicht um Nationalgeschichte geht, sondern um Systeme, um Blöcke, ideologisch geprägte Blöcke, die sich innerhalb dieses stalinischen universalen Entwicklungsschemas entwickeln. Dennoch, die 2000er Jahre haben ein Revival der des zyklischen Denkens gebracht. Das sollte Sie nicht zu sehr verwundern. Also in den 2000ern kehren das Interesse an Aufstieg und Verfall, Niedergang von Nationen zurück. Es sollte Sie insofern nicht zu sehr verwundern, weil dieses Denken auch bei uns momentan Konjunktur hat. Wenn Sie an den Decline, Niedergang der USA denken, das ist sehr populär im hiesigen politischen Diskurs. Weltweit wird nach neuen Paradigmen gesucht und Sie denken natürlich auch an den Aufstieg Chinas, der dieses zyklische Denken unter Umständen aktiviert. Auch die chinesische Staatsführung interessiert sich dafür. Es gab 2003 eine Sitzung des Politbüros. Das ist das höchste Führungsgremium der KP Chinas, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die Weltgeschichte zu studieren. Was haben die gemacht? Wir haben zwei bekannte Welthistoriker eingeladen und die sollten über die historische Entwicklung der wichtigsten Staaten der Welt seit dem 15. Jahrhundert vortragen. Dieser Vortrag dauerte 90 Minuten. Es wurde, und Sie sehen hier die historische Abfolge, seit 1500 der Aufstieg und dann unter Umständen auch der Niedergang von Portugal, Spanien, Holland, England, Frankreich, Deutschland, Japan, Russland bzw. Sowjetunion und USA referiert. Es gab dann eine 20-minütige Frage- und Antwortsitzung und einer der Historiker hat im Interview dann gesagt, die waren sehr, sehr interessiert, weil sie zugehört. Im Anschluss daran gab es eine Rede des Staatschefs Kudeta. Diese Rede ist überliefert und ich zitiere daraus. Wir müssen historisches Wissen noch stärker berücksichtigen und lernen aus Erfolgen und Niederlagen sowie den Erfahrungen und Lehren der chinesischen und der ausländischen Geschichte, die Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Fortschritts sowie die allgemeine Entwicklungstendenz der Zeit besser zu verstehen und zu erfassen, um so unsere Fähigkeiten in der Verwaltung der Staatsgeschäfte zu verbessern. Ich würde jetzt dem Kabinett von Angela Merkel unterstellen, dass historisches Wissen da keine Priorität hat. Also Sie haben es mit allem recht bemerkenswerten Vorgang zu tun. Es wird hier die Lehrhaftigkeit von Geschichte einmal mehr postuliert, und zwar einerseits in der Einzellehre, Erfolg und Niederlage der Staaten, aber auch die didaktische Funktion des Gesamtverlaufs. Es geht um die Gesetzmäßigkeit, es geht um Entwicklungstendenzen. Nach dieser geradezu historischen Sitzung gab es wiederum eine Explosion von Veröffentlichungen aus dem Bereich der Weltgeschichte, und zwar wurde genau diese Idee von Aufstieg und Verfall einmal mehr aktiviert. Dieses Buch hier wurde von Qi Zhilong herausgegeben, einer der zwei Historiker war, die da vorgetragen hatte vor dem Politbüro. Die historische Entwicklung der neuen Weltmächte seit dem 15. Jahrhundert, und ich habe Ihnen hier einfach mal so einige Kapitelüberschriften übersetzt, aus denen hervorgeht, wie jeder einzelne Staat in seiner Geschichte zyklisch gedacht wird. Englands Hegemonie über die Welt und seine Rückkehr nach Europa. Die Vereinigung Deutschlands im Zweiten Reich und der Untergang des Dritten Reiches. Der schnelle Aufstieg des Japanischen Reiches und sein plötzlicher Untergang. Und schließlich, siebtes Kapitel, die Gründung, Blüte und Auflösung der Sowjetunion. Dieses Thema wurde dann in einer sehr erfolgreichen Fernsehserie 2006 verarbeitet. Der Titel war Der Aufstieg der Großmächte, Dabo Yuqi. Und Sie merken natürlich, dass China sich nicht mehr mit den untergebenen Staaten vergleicht, sondern mit den aufsteigenden Staaten. Das Gesamtnarrativ, was diese 12-teilige Serie dargeboten hat, war einer von historischem Fortschritt, innerhalb dessen sich einzelne Staaten historische Gelegenheiten ergreifen und ihren Aufstieg vollziehen und historische Chancen verspielen und dann untergehen. Von besonderem Interesse in diesem Aufstieg-Niedergang-Diskurs waren natürlich zwei Staaten. Der erste, die Sowjetunion, hier im Buchtitel auf der linken Seite, ist nicht so sehr ins öffentliche Bewusstsein gelangt, weil das sind eher parteinahe Diskurse. Die Frage, was ist denn mit der Sowjetunion passiert und welche Lehren können wir aus der Auflösung der Sowjetunion beziehen? Bezeichnenderweise ist das linke eine Übersetzung aus dem Russischen. Sowas finden Sie nicht so prominent vertreten in chinesischen Buchläden, wohl aber in den Eingangsbereichen von Buchläden stapelweise alles, was mit dem Untergang der USA zu tun hat. Der rechte Titel, der Untergang der USA, auf Englisch steht hier noch USA Decline. Das ist eine Idee, die sehr populär ist oder sehr zentral ist in der aktuellen populären Debatte natürlich. Nationalistisch untermauert ist. Schließlich ist zu fragen, und ich gehe jetzt in die westlichen Diskurse hinein, was passiert, wenn China potenziell eine Pionierrolle bekommt, und es gibt Anzeichen dafür, dass der Westen China diese Pionierrolle zuspricht. Ich sage nicht, dass China diese Pionierrolle einnehmen wird, ich sage, dass sie ihm zugesprochen wird. Und da gibt es verschiedene Diskursstränge. China als Entwicklungsvorbild wurde ganz zentral formuliert im Schlagwort des Beijing-Konsensus 2004, ein politischer Essay von Joshua Cooper-Ramo veröffentlicht, der China als alternatives Entwicklungsmodell ausgegeben hat und alternativ natürlich zum neoliberalen Washington-Konsensus. Darauf beruhend, daran anknüpfend, die Vorstellung von einem chinesischen Modell. Das ist eine Idee, die in China Konjunktur hat und vor allem bedient wurde bei dem großen, Jubiläum der letzten Jahre, 2008, 30 Jahre Reformpolitik, 2009, 60 Jahre VR China. Dann haben Sie gehört, wahrscheinlich die Rede vom chinesischen Jahrhundert. Auch hier wieder China als Zukunft und eine neue Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Seit der Finanzkrise das alles dann nochmal ganz verstärkt. China ist bekanntermaßen aus der Finanzkrise ganz glimpflich oder hat da ganz gut abgeschnitten. Und es wird jetzt in westlichen Zeitungen überlegt, ob das autoritäre Staatssystem vielleicht Vorteile hätte. Es geht da vor allem um Fragen der Effizienz des Regierens. Und es wird tatsächlich von der Dysfunktionalität der westlichen liberalen Systeme geredet. Ich habe versucht, Ihnen in diesem Teil die Idee von Aufstieg und Verfall vorzustellen, die aus der Dynastiengeschichte stammt, die dann im 19. Jahrhundert sich mit dem Sozialdarwinismus zusammengetan hat. China hat sich zu diesem Zeitpunkt mit den untergehenden Staaten verglichen, versucht, Lehren aus dem Untergang anderer Staaten zu ziehen. Wir sind momentan in einer Situation, wo sich China mit den aufsteigenden Staaten vergleicht, aber dieses, diese zyklische Vorstellung bleibt. Ich komme damit zum Schluss, indem ich Ihnen einfach nur eine Zusammenfassung darbieten möchte. Ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, dass die Zeitverlaufsvorstellungen, in denen es mir hier geht, universal vorkommen, aber in China kontextuell spezifisch auftreten, koexistieren, sich zeitweise auch verflechten. Im ersten Teil ging es um das exemplarische Denken, wo Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart einen einheitlichen Erfahrungsraum darstellen. Das gilt insbesondere für den Bereich der Moral, auch der politischen Moral, bedingt auch für den Bereich der Staatsgeschichte. Im zweiten Teil ging es um das lineare Denken, um Fortschritt, die Idee von Fortschritt und im internationalen Vergleich sich daraus ergebend die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das vor allem in den Bereichen Ökonomie, Technologie, Entwicklungsdiskurse. Dritter Teil behandelte ein zeitlich dynamisiertes, zyklisches Denken im Bereich der Staatsgeschichte, die auch hier wieder international gedacht wird, beim Aufstieg und Niedergang von Staaten in der fortschreitenden Weltgeschichte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin mir klar, dass der Vortrag recht dicht war. Das hat den Vorteil, dass jeder von Ihnen den einen oder anderen Anknüpfungspunkt findet und mit Sicherheit auch hier die eine oder andere Frage hat. Vielen Dank.